Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
Herzlich willkommen bei Radio Stimme, der Sendung für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Zur heutigen Sendung mit dem Titel Jugendliche hinter Gittern, Gefängnisschule als Ausbruch aus dem Knastalltag begrüßen euch Melanie Konrad am Mikrofon und Julia Schönherr für die Technik. Nach etlichen Corona-Lockdowns endlich wieder die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, in Graz statt. Die diesjährige Diagonale wurde mit dem Film Fuchs im Bau des österreichischen Regisseurs Arman T. Riahi eröffnet. Wir spielen heute ein Interview mit dem Regisseur und zwei der Hauptdarstellenden von Fuchs im Bau. Der zweite Beitrag dieser Sendung ist dann ein Retweet aus dem Jahr 2017 und knüpft inhaltlich mit einer Auseinandersetzung zum Maßnahmenvollzug in Österreich an. Radio Stimme hat sich angesehen, was genau hinter diesem juristischen Begriff steckt und warum der Maßnahmenvollzug schon so lange reformiert gehört, aber nichts passiert. Es kommen ExpertInnen über Hintergründe, Missstände und dringend notwendige Reformen zu Wort. Zum ersten Beitrag. Der Film Fuchs im Bau spielt nicht nur in einer Jugendstrafanstalt, er verhandelt auch typische Coming-of-Age-Themen wie Fragen nach sexueller und geschlechtlicher Identität und die Suche nach Sinn und Freiheit im Leben. Hier aber alles unter nochmal erschwerten Bedingungen, nämlich im Gefängnis. Fuchs im Bau dreht sich letztlich um jene Menschen, die den Ausschlag geben können, wenn sich Jugendliche auf dem Abstellgleis wiederfinden. Radio Stimme-Redakteurin Dominika Kreis hat im Café des Hotel Weizers ein Interview mit dem Regisseur Arman T. Riahi und zwei der Hauptdarstellenden, nämlich Alexander Petrovic und Luna Jordan, geführt. Da hören wir jetzt rein.
Meine Frage war zum Anliegen, warum der Jugendstrafvollzug so im Fokus stand bei diesem Film. Es geht ja um eine Lehrerin, die einen neuen Lehrer an die Seite gestellt bekommt und etliche jugendliche Insassen, die da drinnen wichtige Rollen spielen.
Also begonnen hat das ja mit meinem ersten Besuch vor 12 Jahren in der Justizanstalt Josefstadt, wo ich an die Gefängnisschule weitervermittelt wurde und total überrascht war, dass es im Gefängnis überhaupt eine Schule gibt. Aber wir haben in Österreich die Schulpflicht, das heißt, es war eigentlich klar. Und dort habe ich dann eine sehr beeindruckende Lehrerpersönlichkeit kennengelernt, den Wolfgang Riebniger. Und die Schule im Gefängnis hat mir eigentlich von Anfang an sehr angetan, weil eben Bildung unter erschwerten Bedingungen natürlich ein total spannendes Thema ist. Gesamtpolitisches Ziel irgendwie hat der Film natürlich nicht gehabt, aber Stück für Stück haben sich dann durch die Recherche sehr viele Dinge offenbart. Erstens einmal die Schwächen des Jugendstrafvollzugs, die der Film natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise kritisiert. Die Ohnmacht der jugendlichen Häftlinge, die ja wirklich sich in einem sehr pubertären Alter befinden und auch meiner Meinung nach die meisten von ihnen hinter Gittern wirklich am falschen Ort sind, weil sie weder die Möglichkeit bekommen, vor allem in Untersuchungshaft nicht die Möglichkeit bekommen, sich physisch auszutoben, und dadurch natürlich auf SozialarbeiterInnen angewiesen sind, die ihnen irgendwie eine Hoffnung geben und in diesem Fall auch PädagogInnen, die quasi ihnen in der Gefängnisschule dann eine Art Alternative bieten können, wie auch immer die aussieht. Und im Fall von Wolfgang Riebniger war die sehr breit gefächert über paradoxe Intervention bis hin zu Malunterricht und Exkursionen in die Küche zum Apfelstrudel backen. Und für mich war das sehr inspirierend und ich habe dann begonnen, auf seinen Erfahrungen oder seinem Leben in der Gefängnisschule und dem, was ich damals mitbekommen habe in den letzten 2 Jahren seiner Tätigkeit als Justizanstalts Gefängnislehrer, habe ich begonnen, eben diese Geschichte zu schreiben.
Der Schauspieler Alexander Petrovic spielt den Gefängnislehrer Hannes Fuchs. Er ist neu in der Schule der Jugendstrafanstalt und muss seine Position dort erst behaupten. Luna Jordan spielt die intersexuelle Schülerin Samira. Sie und der Lehrer Hannes Fuchs solidarisieren sich miteinander. Ich habe mit beiden über die Herausforderungen ihrer Rollen gesprochen. Nochmal zu euch kurz die Frage, wie die Rolle die sich bei dir sehr gewandelt hat, von dem Konkurrenzverhältnis zu der alteingesessenen Lehrerin, der Frau Berger, die schon länger dort ist und du kommst neu dazu und wirst zuerst einmal abgelehnt und herumkommandiert, bis sich dann im Laufe der Erzählung mehr Solidarität entwickelt und auch sehr expressive, gruppendynamische Entwicklungen mit den Jugendlichen. Die Frage, wie sich das für dich anfühlt hat, diese Entwicklung, die du da durchlaufst, als deine Figur durchmacht. Ne?
Es ist schwierig, jetzt ohne zu spoilern, ich stehe jetzt manchmal vor dem Problem, ich möchte nicht alles sagen, natürlich hat er was verlebt, hat er etwas vorher erlebt oder geht mit einer Verletzung in dieses Gefängnis oder, sagen wir so, er begibt sich auf die Suche nach etwas, was er verloren hat und er weiß weder, wo er es findet, noch was er genau sucht. Du versuchst ihn natürlich im Vorfeld, es ist wie ein Gefäß, du versuchst es irgendwie aufzufüllen mit so viel wie möglich Erfahrungen, die dieser Mensch oder dieser Charakter, diese Rolle vielleicht in seinem Leben gemacht hat. Weißt du nie, wo fange ich jetzt eigentlich an? Ja? Und es ist diese Überforderung. Du denkst da, was mache ich jetzt eigentlich? So, bei mir war es das Schlagzeugspielen, dann natürlich die Auseinandersetzung mit pädagogischen und Lehrmethoden bis hin zu Recherche, was Füchse eigentlich so machen in ihrem Leben. Und du versuchst dich halt, wie gesagt, du versuchst dieses Gefäß so voll wie möglich zu machen. Du suchst einfach, ich habe es vorhin schon mal erwähnt als Bild, irgendwie, es ist, also du versuchst ein Puzzle zusammenzulegen, aber du weißt nicht einmal am Anfang, wo du nach diesen Teilchen suchen sollst.
Ja.
Und manchmal ist es total sinnlos, was du machst. Und manchmal ist es ein Lied, das du hörst und dann bleibt was hängen und es arbeitet ja ständig. Du trägst es so, ständig ist es da und du trägst es mit dir mit. Und dann natürlich die Diskussion, die Auseinandersetzung mit den Armen, mit dem Buch, mit den Beziehungen, auf die du triffst. Und wenn es dann einmal losgeht und du drehst, dann ist es wirklich so, dann versuchst du die Erfahrung zu machen und hoffentlich gibt es dann wen, der dir die Rahmenbedingungen schafft und der dir die Ruhe und die Atmosphäre aufbaut und das Vertrauen gibt, dass du das jetzt machst und dass du es erlebst. Ja, und natürlich gelingt das nicht immer und es ist nicht immer, machst nicht immer die Erfahrung, aber das ist die Suche und wenn es gelingt, ist es schön und halt nach und es passiert. Und es passieren die Sachen, die du auch nicht geplant, also die man so nicht plant, ja. Einfach. Ja. Das ist immer das Schönste, wenn all diese Vorbereitung plötzlich in irgendwas, wenn dir dann irgendwas passiert und du das Gefühl hast, das warst jetzt gar nicht du, der das gemacht hat, sondern das ist dem Ganzen. Der ganzen Vorarbeit irgendwie geschuldet und so.
Um auf dich, Luna Jordan, überzuleiten, auf deine Rolle der Samira, das ist ja auch in der Erzählung ein ganz wichtiges Moment, weil da so eine Solidarisierung von dem Lehrer, dem Herrn Fuchs, mit der Samira stattfindet. Also, dass sie sich ihrer annimmt. Und die Geschichte, ihre Rolle ist ja auch eine total vielfältige, komplexe, oder? Also, stelle ich mir sehr schwer zu verkörpern vor. Wie bist du dann rangegangen?
Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich stand erstmal, ähnlich wie es auch Sascha ging, erstmal steht man vor so einem Berg, wo man denkt, oh Gott, wie soll ich da vorgehen? Und dann habe ich erstmal Stellen erreicht in Berlin, die eben so intergeschlechtliche Foren sind, wo sich Leute beraten lassen können und eben mit Gleichgesandten sozusagen sich austauschen können. Und dann haben sich Leute bereit erklärt, intergeschlechtliche Leute sich bereit erklärt, eben mit mir dann zu sprechen und sich gegenüber mir sich zu öffnen. Und es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, diesen Zwiespalt in den Menschen zu verstehen und dieser ständige Druck, der da drin ist. Es gab auf jeden Fall, hat man irgendwie probiert, ja, da irgendwie ranzugehen. Und manchmal war es auch gut, also zum Beispiel die eine Szene, ich habe eine Szene mit meiner Mutter, die mich besucht im Gefängnis. Und es war so das einzige Bild, was ich nicht vorbereitet habe, weil ich irgendwie so ein innerliches Gefühl hatte, das wird klappen an dem Tag. Und das war auch für mich der krasseste Drehtag in meinem ganzen Leben. Ich war noch nie so emotional irgendwie mitgenommen und ich wusste gar nicht, woher das kommt. Das ist erstaunlich. Ich habe an dem Set ganz oft gemerkt, dass ich so viele Energien in mir habe, die ich noch nie vorher gespürt habe.
Aus dir, liebe Luna, aus dieses Herz.
es ist ganz absurd und manchmal kann man das gar nicht so erklären, wie man sich das jetzt hergeleitet hat und woher das genau kommt, aber ich glaube, es auch hat viel einfach damit zu tun, welche Menschen dich umgeben, wie viel Platz hast du um dich rum, also so künstlerischen Platz um dich rum, dass du eben diese Freiheit hast, dich das auch zu trauen, das zu machen. Und wenn man eben so volles Vertrauen hat, dann schafft man es auch komplett einfach loszulassen und zu spielen.
Also der Aspekt von irgendwie Verschiedenheit und schon auch ja, Diversity war sicher ein Anliegen, oder? Dass die Figuren, die vorkommen, sich durch ihre Unterschiedlichkeit auch auszeichnen und trotzdem eine Gruppe auch bilden können im Ende.
Naja, nur bedingt, weil es war, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe mir gedacht, okay, die müssen jetzt so unterschiedlich wie möglich sein, sondern ich war einfach im Gefängnis und habe gesehen, wie was demografische Realität des Jugendstrafvollzugs ist, nämlich 75% über den Daumen gepeilt. Die Kids haben Migrationshintergrund, wenige Österreicher, vielleicht sogar noch weniger, also vielleicht kann man sogar schon von 80-85% reden, ich weiß es nicht. Genaue Zahlen habe ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr verfolgt, aber es wird sich jetzt nicht so schnell geändert haben. Natürlich gibt es eine hohe Fluktuation in diesen Untersuchungsgefängnissen und in der Klasse, weil manche Kids eben nur ein paar Tage da sind, andere ein paar Monate. Aber ich wollte in erster Linie ein Gefängnisschulgefüge zusammenstellen, das irgendwie einerseits der ungefähr der Realität entspricht und andererseits aber auch den Parametern eines Filmes gerecht wird. Weil manchmal gibt es in der Gefängnisschule nur 5 Schüler. Und das ist langweilig, ja. Also es war, ich habe dann natürlich schon auch das Ganze dramatisiert, muss man sagen, ja. Und das ist aber klar, weil es ist ein fiktionaler Film und es ist kein Dokumentarfilm. Und mir war es wichtig, dass ich dann natürlich auch noch quasi dem Film als Medium dann in meiner Interpretation der Wirklichkeit auch gerecht werden kann.
Und die Art und Weise, es ist ein Spielfilm, ein Drama, aber auch mit den komödiantischen Elementen mit dabei, oder? Weil ich mache es mal, die Situation zwischen den Jugendlichen auch so einen Witz in sich tragen. Ne? Das war auch Absicht, oder? Dass diese Schwere, die in der Gefängnis schon mal impliziert, dann noch immer wieder aufgerissen wird oder so ein Raustreten möglich ist, auch durch die Lehrmethoden von der Frau Berger und dem Herrn Fuchs.
Ja, ich glaube, man kann natürlich auch ein reines Drama machen aus dem Thema, aber da bin ich nicht der richtige Regisseur wahrscheinlich dafür. Also ich glaube, ein Film, den ich mache, der wirft natürlich auch stellt auch ein bisschen eine Sicht, meine Sicht des Lebens dar und wie ich die Welt sehe. Und ich sehe die Welt eben nicht nur schwarz und düster, sogar im Gefängnis nicht. Auch da gibt es Lichtblicke und lustige Situationen oder witzige oder ungeplante, weil ja da sehr viele Menschen aufeinandertreffen, unterschiedliche Menschen und unterschiedlicher Herkunft und das ist für mich einfach dann im Film witzig gewesen, nicht nur weil ich das selbst miterlebt habe und in der Klasse gesessen bin und gehört habe, was die Jugendlichen für lustige Sachen sagen manchmal und wie sie sich gegenseitig dissen oder so oder angreifen mit Worten, aber einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich das hin und wieder in Drama einfach brauche. Also meine Lieblingsdramen haben immer auch Momente, wo ich lachen kann. So geht's mir persönlich.
Okay, ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Ende. Und die letzte Frage noch, weil wie gehst du damit um, wenn du oft als migrantischer Filmemacher bezeichnet wirst und wie willst du selbst benannt werden? Ist das okay, oder?
Also am liebsten ist mir, wenn man mich bei meinem Namen nennt, der ist Amon Teriyahi, und einfach sagt, dass ich Filmemacher bin. Mehr ist gar nicht so wichtig. Weißt du, also dieses Migrantische als quasi so Definitionsmerkmal ständig zu nehmen, macht ja auch was mit dem Leser und so. Es geht ja auch, es macht nicht nur was mit uns, es macht auch was mit dem Leser. Wenn ich bei jedem, der einen sogenannten Migrationshintergrund hat, immer daneben hinschreibe Migrant oder Migrationsding oder irgendwie versuche immer den Bezug zu dem Anderssein rauszuholen. Das finde ich, ist, glaube ich, falsch. Also ich glaube, das sollte man versuchen, wenn sich jemand für mich interessiert oder wenn man mir die Frage stellt, was sind meine Wurzeln, wo komme ich her oder was hat meine Familie für eine Erfahrung gemacht, dann erzähle ich das gerne. Ja. Aber das sollte für mich immer, ich tendiere selber auch mehr dazu, eben diese Frage als früheste zweite oder dritte oder so Frage zu stellen. Ja. Aber in der österreichischen Medienbranche wird das halt sehr oft immer, das ist immer das Erste, was man fragt, ja, oder was man schreibt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, der austro-iranische Regisseur gibt es dann. Jetzt habe ich gelesen, der also österreichische Regisseur mit iranischen Wurzeln, was eigentlich das
korrekteste wäre, wenn man das mit den iranischen Wurzeln überhaupt definieren, also erwähnen muss. Das finde ich gar nicht so wichtig, ja, dass man das sagen muss. Aber es ist halt, ja, es ist halt so. Ich meine, weiß ich nicht, ob es die Leser, wenn sie den Namen Amaterial lesen, sich dann erschrecken und sich denken, oh Gott,
was bist du für
Das ist, ich meine, also das ist schon so, aber das ist halt, wir leben halt, aber das ist in der Medienbranche natürlich auch noch ein bisschen konzentrierter, dieses ständige für die Leser einordnen müssen und kategorisieren müssen und das ist das und wie kann man die Informationen so verpacken, dass es die Menschen verstehen und wundert man sich da nicht bei Amaterial, der Typ heißt ja nicht Hans Hans Leopold Zimmer oder so, ja. Und deswegen ist es ja, es ist irgendwie Angewohnheit, aber ich glaube, man kann das auch ein bisschen ändern. Ja, der Alexander, ich bin ja sogar im Iran geboren, und bei mir ist es ja sogar noch ein bisschen, wird es ja noch mehr passen. Und der Alexander zum Beispiel ist ja überhaupt in Wien geboren. Ja, der ist ja ein Wiener und trotzdem kommt dann immer noch dieses serbisch-österreichische Schauspieler oder serbischer in Wien lebender Schauspieler und so. Und nein, er ist nicht in Wien lebend, er ist sein ganzes Leben in Wien, er ist in Wien geboren. Also, in erster Linie, finde ich, muss man das in unserem Fall wirklich ganz konkret sagen, sind wir schon Wiener und es wurden uns gesegnet durch eine zweite Kultur, die in unserem Leben ist und die unseren Horizont, ehrlich gesagt, auch einfach ein bisschen erweitert hat auf was sonst noch so alles passiert über außerhalb von unserem Tellerrand. Ja. Und dafür sind wir extrem dankbar. Es ist aber nicht etwas, was man jetzt ständig sich auf die Fahnen heften muss. Und damit haben wir sowieso schon immer ein Problem gehabt. Ja. Deswegen ist Fuchs im Bau eine Revolution für uns, weil da spielt Alexander Petrovic einen Wiener namens Hannes Fuchs. Ja. Und Faris Endres Rahoma, ein Steiner mit ägyptischen Wurzeln, spielt einen Mann namens Peter Steiner. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Herrlich.
Oh man, this place is bugging me, man. It's wigging me already. Let's get out of this hole.
Hey man, let's cut this jazz. The cat with the books is bugged out. Let's rock.
Yeah.
hörten Referent Power von Kula. Zuvor hörten wir ein Gespräch mit dem Regisseur Arman Teriyahi sowie Alexander Petrovic und Luna Jordan, die im Film Fuchs im Bau mitspielen. Das Gespräch führte Radio Stimme-Redakteurin Dominika Kreis. Fuchs im Bau läuft seit 18. Juni 2021 regulär in den österreichischen Kinos. Ihr hört Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Heute mit Beiträgen zum Film Fuchs im Bau und dem Thema Maßnahmenvollzug. In Zeitungsartikeln zu Gerichtsverhandlungen liest man oft von einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Doch was hinter dem juristischen Begriff des Maßnahmenvollzugs steckt, wird selten erklärt. Radio Stimme wollte es genauer wissen und hat mit ExpertInnen über Hintergründe, Missstände und dringend notwendige Reformen gesprochen. Den nun folgenden Beitrag haben Philipp Sperner und Julia Schönherr gestaltet. Er wurde im November 2017 erst ausgestrahlt. Heute hören wir eine leicht gekürzte Fassung.
Ja, ich sitze da jetzt gemeinsam mit der Julia und wir haben schon vor längerer Zeit geplant gehabt, einen Radiobeitrag zum Strafvollzug zu machen. Wir haben eigentlich überhaupt nicht gewusst, zu welchem Thema das genau gehen soll. Es war dann aber relativ schnell klar, dass das zentrale Thema oder das zentrale Problemfeld der Maßnahmenvollzug ist. Also alle haben gesagt, ja, wenn ihr was macht, dann macht's was zum Maßnahmenvollzug. Und wir haben uns dann das ein bisschen aufgeteilt, haben mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen gesprochen im Laufe der letzten Wochen. Und wir haben uns jetzt heute hier getroffen, um uns von den Ergebnissen unserer Recherchen zu erzählen.
Ja, und das Thema Maßnahmenvollzug hat uns, glaube ich, beide sofort interessiert. Ich zum Beispiel habe auch davor einfach nichts über Maßnahmenvollzug gewusst, außer halt manchmal in der Zeitung liest man von geistig abnormen Rechtsbrecherinnen, eigentlich meistens Rechtsbrechern. Und dann war es sehr spannend, zu dem Thema zu recherchieren. Und begonnen haben wir mit der Frage mal so, was ist eigentlich Maßnahmenvollzug und wen betrifft das?
Ich habe mit dem Markus Drexler gesprochen. Markus Drexler ist Obmann und Mitbegründer der Selbst- und Interessensvertretung zum Maßnahmenvollzug. Und er kennt die Situation in der Maßnahme und die Probleme daran auch aus eigener Erfahrung. Ich habe leider nur am Telefon mit ihm sprechen können. Also ich fürchte, das hört man ein bisschen in der Aufnahme, aber ich hoffe trotzdem, dass man alles ganz gut versteht.
Ja, also der Maßnahmenvollzug generell ist eine präventive Anhaltung. Das heißt, es gibt zwei Arten des Maßnahmenvollzugs, die sich in § 21 StGB wiederfinden. Das eine ist die Anhaltung für zurechnungsfähige und die andere für zurechnungsunfähige Menschen. Beim Maßnahmenvollzug für zurechnungsfähige Menschen ist es so, dass man zu einer Strafe verurteilt wird. Also es hat ein Anlassdelikt gegeben, man wird verurteilt und bekommt dann zum Beispiel 3 Jahre Strafe und den Maßnahmenvollzug zusätzlich. Beim Maßnahmenvollzug für zurechnungsunfähige Menschen ist es so, dass keine Strafe verhängt wird, weil ja die Schuld nicht gegeben ist, wenn man schuldunfähig ist, und dadurch nur der Maßnahmenvollzug verhängt wird. In der Praxis ist es so, dass relativ geringe Delikte auch schon zu einer Einweisung in den Maßnahmenvollzug führen können. Und dass Menschen dann, die zum Beispiel zu 3 Monaten plus Maßnahmenvollzug verurteilt worden sind, Jahre bzw. Jahrzehnte dort verbringen. Ja, das ist einmal so die grobe Zusammenfassung.
Und was eben bei dieser Unterscheidung von zurechnungsfähigen und zurechnungsunfähigen Personen anklingt, ist die Grundfrage, wie wollen wir als Gesellschaft mit Personen umgehen, die psychische Probleme oder psychische Krankheiten haben und eine Straftat begangen haben. Der Maßnahmenvollzug ist eben ein Versuch, ein stark kritisierter Versuch, muss man sagen, eine Antwort auf eben diese Frage. Ich habe mit Wolfgang Kratz, Universitätsprofessor am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien gesprochen und er hat mir den Maßnahmenvollzug aus juristischer Sicht erklärt.
Die Grundüberlegung ist, dass es Menschen gibt, deren strafrechtliche Schuld nicht vorhanden ist, weil sie geisteskrank sind, oder aber wo die Schuld verringert ist aufgrund psychischer Probleme. Das gilt im Normalfall als Strafmilderungsgrund, wo aber gleichzeitig eine gewisse Gefährlichkeit von strafbaren Handlungen mit schweren Folgen gegeben ist. Wenn diese Feststellung getroffen wird, dann ist es möglich, dass jemand bis zu lebenslang untergebracht wird.
Das heißt, Personen können durch den Maßnahmenvollzug lebenslänglich festgehalten werden. Warum eigentlich? Also was ist da die Intention dahinter? Warum ist das notwendig? Philipp, du hast ja mit Markus Drechsler da zu dem Thema auch noch gesprochen, oder?
Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist der Grundgedanke der, dass man davon ausgeht, dass Personen so gefährlich sind, dass sie nicht aus der Haft entlassen werden können. Also selbst dann, wenn sie entweder ihre Haftstrafe schon abgesessen haben oder gar nie eine Haftstrafe bekommen haben, weil sie unzurechnungsfähig sind. Aber ich spiele einfach mal vor, was der Markus Drechsler dazu gesagt hat.
Genau. Der Grundgedanke ist, dass eine psychologische oder psychiatrische Erkrankung vorliegt, die diesen Menschen gefährlich macht. Jetzt ist Gefährlichkeit an sich nicht messbar im herkömmlichen Sinn. Das heißt, es gibt ein Einweisungsgutachten durch einen Psychiater bei der Hauptverhandlung. Und bis zu dem Zeitpunkt, dass wieder ein Gutachten vorliegt, dass dann eine relativ geringe bzw. keine Gefährlichkeit mehr vorliegt, ist eine Entlassung nicht möglich. Also das erfordert den Abbau der Gefährlichkeit und dem wird, je nachdem wie die Grunderkrankung ist, geholfen sozusagen, indem man entweder mit Psychotherapie oder mit medikamentöser Behandlung in psychiatrischer Sicht den Menschen versucht, die Gefährlichkeit abzubauen. Wobei das natürlich relativ schwierig ist, weil es eben um psychisch kranke Menschen geht und die in diesem Zeitraum in Justizanstalten festgehalten werden. Also das ist jetzt nicht das adäquate Umfeld eigentlich für kranke Menschen. Und der zweite Punkt, der natürlich damit zusammenhängt und schwierig ist, es ist eine präventive Anhaltung, die ohne einen Entlassungsdatum feststeht. Das heißt, die Menschen, die da drin sitzen, wissen nicht, wann sie entlassen werden und müssen eine Gefährlichkeit abbauen, wo ihnen nicht ganz klar ist, wie sie das machen können.
Das, was der Markus Drechsler da gerade gesagt hat, finde ich extrem wichtig. Und das war ja auch die Intention. Also der Maßnahmenvollzug kommt ja aus der 1975, ist der eingeführt worden, weil es dieser Gedanke war, Therapie statt Strafe.
Ja, die Intention hinter dem Maßnahmenvollzug klingt natürlich ganz gut. Und es sind ja damals auch spezialisierte Einrichtungen für psychisch kranke Häftlinge geschaffen worden, wo es eben besondere Therapiemöglichkeiten gegeben hat, so dass ja oftmals eine längere Unterbringung gar nicht erst notwendig war. Aber das hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert, oder?
Ja, voll. Ich habe nachgelesen und es gibt halt echt spannende Statistiken, weil sich halt einerseits die Zahl der Personen, die Maßnahmenvollzug sind, ständig ansteigt und gleichzeitig auch die Länge der Aufenthalte. Also von 2001 bis 2010 ist die Zahl der als unzurechnungsfähig eingestuften Personen um 50% angestiegen und aber die Zahl der als zurechnungsfähig eingestuften Personen, die festgehalten werden im Maßnahmenvollzug, um 73%.
73%, das ist schon wirklich ein krasser Anstieg. Also da ist natürlich klar, dass die lange Anhaltedauer und die gestiegene Zahl der Personen im Maßnahmenvollzug einer der Hauptkritikpunkte ist. Und ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde medizinische Versorgung im Vollzug, beziehungsweise dass zu wenig in die Prävention gesteckt wird.
Mhm. Darüber habe ich mit dem Wolfgang Kratz auch gesprochen.
Das Problem Nummer eins ist, dass vor allem bei den nicht zurechnungsfähigen eigentlich ein konsequent medizinisches Setting erforderlich wäre. Das zweite Problem bei den nicht zurechnungsfähigen ist, dass ungefähr 80% vorher schon in einem psychiatrischen Krankenhaus waren. Da wird etwas betrieben, was man als Drehtürpsychiatrie betreibt. Das heißt, es kommt relativ rasch zu Einweisungen nach dem Unterbringungsgesetz, aber auch wieder sehr rasch zu Entlassungen. Gerade aber diese Personen, die potenzielle Kandidaten für den Paragraph 21 Absatz 1 sind, sollten doch etwas intensiver medizinisch betreut werden.
Ja, den Zusammenhang zwischen Strafvollzug oder Maßnahmenvollzug und Psychiatrie finde ich eben auch einen total wichtigen. Und darüber habe ich eben auch mit Elisabeth Lenzinger gesprochen, die als Psychiaterin und Psychotherapeutin unter anderem auch Gutachten schreibt, und zwar eben sowohl zur Frage, ob Personen in den Maßnahmenvollzug kommen, als auch eben zur Frage, ob sie in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Und sie meint, dass die Wege dorthin zwar recht unterschiedlich sind, die Personen selber aber sich nicht wirklich unterscheiden. Trotzdem sitzen die einen Jahre oder sogar Jahrzehnte im Gefängnis, während die anderen im Krankenhaus sind, wo viel strengere Regeln gelten, was die Dauer und Art der Unterbringung betrifft und natürlich auch die medizinisch-therapeutische Versorgung viel besser ist.
Also ich sehe also sowohl in der Akutpsychiatrie als auch bei Einweisung in den Maßnahmenvollzug Menschen mit nahezu identen Krankheitsbildern, mit einer ähnlichen Vorgeschichte, auch mit ähnlichen Vorfällen, und der Unterschied liegt oft nur darin, ob die Angehörigen Anzeige erstattet haben, ob man davon ausgegangen ist, es könnte gefährlich sein, wo die zufällig landen. Ist auch ein großer Unterschied, ob die Polizei jemand zuerst ins Spital oder zuerst in Haft bringt. Also da entscheiden dann die Einsatzbeamten darüber ein bisschen, wie der Weg vorangeht. Die wären ja auch oft durchaus bereit, die Leute ins Spital zu bringen, sagen aber oft, ja, wir machen die Erfahrung, die sind am nächsten Tag draußen. Grundsätzlich ist das die gleiche Klientel. Der Zufall entscheidet oft, in welche Richtung das geht.
Das zeigt schon ein weiteres Problem mit dem Maßnahmenvollzug, dass es nämlich ziemlich leicht ist, mittlerweile in die Maßnahme zu kommen, aber sehr schwer wieder raus. Es reichen Delikte aus, die mit einer Freiheitsstrafe, die länger als ein Jahr ist, bestraft werden können, um eben in den Maßnahmenvollzug zu kommen. Und sowas kann ziemlich schnell gehen, wie mir auch Wolfgang Kratz erzählt hat.
Bei Paragraph 21.1, also den nicht zurechnungsfähigen, ist im Zeitablauf festzustellen, dass der Anteil der Personen, die keine sogenannten Hands-on-Delikte haben, also die nicht körperlich aggressiv geworden sind, aber die gefährliche Drohungen ausgesprochen haben, die Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben, auch ohne dass da zu einer Verletzung gekommen ist, die stellen einen immer größeren Anteil von Eingewiesenen.
Genau das habe ich eben auch gelesen. Also die Anzahl der zurechnungsfähigen Personen, die aufgrund von Drohung oder Nötigung im Maßnahmenvollzug sitzen, hat sich mehr als verdreifacht. Und obwohl für die Gruppe inzwischen weniger lange Strafen verhängt werden, bleiben die Personen immer länger in der Maßnahme. Mir ist erst im Gespräch mit Elisabeth Lenzinger klar geworden, dass es gerade bei der Frage Maßnahme oder nicht sehr stark davon abhängt, wie der Richter oder die Richterin die Aussage versteht, also gerade wenn es um Drohung oder Nötigung geht. Und es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ob die jeweilige Person schon in der Vergangenheit psychiatrische Probleme hatte oder nicht.
Das ist Auslegungssache, ob man sagt, irgendwie ich bring dich um, ist eine Unmutsäußerung oder eine gefährliche Drohung. Und da ist die Varianz natürlich sehr groß, wer dann in welche Richtung geht. Ob man sagt, na, hat er eh nicht so gemeint, oder sagt, na, der ist gefährlich, irgendwann setzt das in die Tat um.
Und da kommen dann eben die Gutachten ins Spiel. Die sind nämlich ausschlaggebend dafür, ob jemand in die Maßnahme kommt oder nicht. An und für sich ist es ja auch gut, wenn Richterinnen sich die Meinungen von Expertinnen holen, um die psychische Verfassung von straffällig gewordenen Personen zu evaluieren. Das Problem ist halt, die Gutachten werden auch stark kritisiert.
Ja, das fängt ja schon damit an, dass es nur ein Gutachten braucht, um in die Maßnahme hineinzukommen, dass es aber mindestens zwei unabhängige Gutachten braucht, die bestätigen, dass die Person nicht mehr gefährlich ist, um wieder aus der Maßnahme entlassen zu werden. Das heißt, schon da zeigt sich ein gewisses Ungleichgewicht.
Ja, vielfach wird ja auch kritisiert, dass einfach die Qualität der Gutachten sehr mangelhaft ist, weil es auch keine gescheiten Kriterienkataloge gibt und die Gutachten auch wissenschaftlichen Standards oft nicht entsprechen.
Auf der anderen Seite sagen GutachterInnen und Gutachter selber, dass sie zu wenig Zeit haben, um qualitätsvolle Gutachten zu erstellen, und sie kritisieren auch, dass sie zu schlecht bezahlt werden dafür. mir auch schon ganz am Anfang unserer Beschäftigung mit dem Thema so irritiert hat, ist der Begriff geistig abnorm. Und ich habe dann erfahren, dass der Begriff kein medizinischer Begriff ist, sondern ein juristischer. Also geistig abnorme Rechtsbrecher gibt es aus psychologischer und psychiatrischer Sicht nicht. Es sind einfach psychisch kranke Menschen.
Urspannend, weil der Begriff geistig abnorm stigmatisiert ja einerseits die betroffenen Personen enorm und andererseits feuert sie auch den gesellschaftlichen Sicherheitsdiskurs extrem an. Und der hat ja immer besonders großen Einfluss auf die Justiz. Ich meine, wer will schon neben einem geistig abnormen Rechtsbrecher wohnen? Der Begriff besagt ja eigentlich schon, dass die alle weggesperrt gehören.
Dafür wird er ja auch sehr stark kritisiert. Elisabeth Lenzinger hat im Gespräch mit mir gemeint, dass es viel besser wäre, eben von psychisch kranken Personen zu sprechen. Und dann sind die Assoziationen zu dem Begriff natürlich auch gleich ganz andere.
Ich finde den Begriff geistig abnorm ganz schrecklich und ich verwende den in Gutachten auch nicht. Ja. Ich schreibe dann psychisch krank und beschreibe das. Und ich habe schon auch bei Gericht gesagt, ich weigere mich, jemanden als geistig abnorm zu bezeichnen, aber es ist eine Begrifflichkeit, die sich immer noch wiederfindet und das gehört längst aus dem Text gestrichen. Das ist schrecklich.
Ja, jetzt haben wir ziemlich viel über die Probleme im Maßnahmenvollzug gesprochen, da gibt es ja auch etliche. Aber wie schauen eigentlich die Alternativen aus oder was sind die Reformvorschläge?
Ja, darüber, dass es dringend eine Reform des Maßnahmenvollzugs braucht, sind sich, glaube ich, alle der Beteiligten einig. Wolfgang Kratz war auch Teil einer Arbeitsgruppe, die 2015 im Auftrag des Justizministeriums 92 weitreichende Reformvorschläge erarbeitet hat. Er hat die wichtigsten für mich zusammengefasst.
Naja, die wichtigsten gehen genau in diese drei Richtungen. Ein wichtiger Vorschlag ist, dass die Tat, aus deren Anlass die Einweisung erfolgt, mit einer Strafe bedroht ist, die mehr als 3 Jahre beträgt. Derzeit reicht mehr als 1 Jahr. Damit wäre also die Einweisungsschwelle angehoben. Es sollte auch die Entlassungsschwelle abgesenkt werden. Eine bedingte Entlassung, wenn sie verantwortbar ist. Und wenn jemand sich sehr lange im Maßnahmenvollzug befindet, sollte die Beweislast sozusagen umgedreht sein. Er sollte nur dann in der Maßnahme bleiben, wenn also eine sehr hohe Annahme ist, dass er weitere strafbare Handlungen begehen werde. Weiters gehen die Vorschläge in die Richtung, dass die Unterbringung nur mehr in Spezialeinrichtungen erfolgt, die eigenständige Anstalten sind und die auch mit Fachpersonal ausgestattet sind und in denen Justizwachebeamte nur mehr eine Nebenrolle zur Aufrechterhaltung der Sicherheit spielen. Wichtig waren auch Vorschläge für mehr Rechtsschutz. Das heißt, dass es ähnlich wie bei der zivilrechtlichen psychiatrischen Unterbringung Patientenanwälte gibt und dass auch die Entlassungsverfahren mit mehr Qualitäts-, besseren Qualitätsstandards versehen sind, als das bisher der Fall ist in der Entlassungspraxis.
Die Arbeitsgruppe hat auch als einen wichtigen Reformvorschlag die ersatzlose Streichung des Paragraphen 21 Absatz 1 vorgeschlagen. Das heißt, dass unzurechnungsfähige Personen nicht mehr im Justizsystem, sondern im Gesundheitssystem behandelt werden sollen. Die Selbst- und Interessensvertretung zum Maßnahmenvollzug geht da noch einen Schritt weiter, oder?
Ja, Markus Drexler hat gemeint, sie fordern die gänzliche Abschaffung des Maßnahmenvollzugs, weil er in dieser Form eigentlich überhaupt nicht notwendig ist.
Naja, unsere generelle Forderung wäre die Abschaffung des gesamten Maßnahmenvollzugs. Es ist so, dass die Zuweisungsunfähigen ja prinzipiell eine Krankheit als Auslöser dieses Delikts haben und somit in einer Justizanstalt nichts verloren hätten. Das heißt, das wäre eigentlich in der Kompetenz des Gesundheitssystems notwendig, die Menschen zu behandeln. Und wenn jemand zuweisungsfähig war, bekommt er eine Strafe und dann sollte man schauen, aber das ist eine generelle Forderung für den Strafvollzug, dass möglichst viel an Resozialisierungs-, an Therapiearbeit und an Therapieangeboten vorhanden ist, auch in den normalen Justizanstalten, also im normalen Strafvollzug. Eine der Grundproblematiken ist natürlich, dass Resozialisierung zwar das Ziel ist, allerdings die Ressourcen und die Möglichkeiten und die Wege, die dorthin führen, sehr beschränkt sind in Österreich. Das heißt, im Normalfall kommen Menschen, die in den Strafvollzug kommen, nicht besser raus, als sie reingekommen sind. Und die meisten werden irgendwann entlassen und das sollte eigentlich ein Ziel der Gesellschaft sein, dass da möglichst viel zu investieren, dass dann irgendwann ein potenzieller Nachbar eben nicht mehr auf die Idee kommt, irgendein Delikt zu setzen.
Ich habe auch Elisabeth Lenzinger danach gefragt, wie sie zur Forderung steht, den Maßnahmenvollzug für zurechnungsunfähige Personen gänzlich abzuschaffen und die Personen im Gesundheitssystem zu behandeln. Und sie hat gemeint, sie kann sich das nur dann vorstellen, wenn auch die Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem, also in der Psychiatrie, gänzlich geändert werden würden.
Ist natürlich eine Möglichkeit, wäre aber nur möglich, wenn es wieder geschlossene Abteilungen gibt. Weil das, wenn das wirklich Leute sind, wo die Gewaltbereitschaft sehr hoch ist und die Gefahr sehr hoch ist, dann muss man diese Abteilungen auch so führen, dass man verhindern kann, dass sie einfach weggehen. Natürlich sind das Menschen, die primär krank sind und die primär behandelt gehören, dann muss man aber auch dem stationären Bereich wieder die Möglichkeiten zu geben, zu sagen, muss hier bleiben, muss so lange, bis er behandelt ist. Und das gibt es ja momentan nicht so im Gesundheitsbereich. Weil im Gesundheitssystem ist es gefährlich, ja, stirbt sofort oder macht sofort irgendwas. Für die Justiz ist Gefahr im Verzug, auch wenn jemand in den nächsten Monaten irgendetwas macht. Und solange das so ist, kann man die nicht unter Unterbringungskriterien behandeln im normalen Gesundheitssystem, wo sie eigentlich eher hingehören würden. Wenn wir ihn da einführen würden, denn das Prinzip Gefahr im Verzug, dass ein Jurist sieht und sagt, naja, das, wenn das in den nächsten Monaten so ist, dann schon, dann kann man es vielleicht machen. Aber die räumlichen Bedingungen müssten auch anders sein. Dann müssten die Stationen größer sein, dann muss es dort für Menschen, die länger dort verweilen, viel mehr Möglichkeiten geben, sich im Freien aufzuhalten, sich zu bewegen und sich zu beschäftigen. Dann würde es gehen, vielleicht.
Der Ausbau der psychiatrischen Einrichtungen ist ja auch eine der Forderungen der Selbst- und Interessensvertretung. Markus Drexler hat dabei vor allem kritisiert, dass es in Österreich viel zu wenig präventive Therapien gibt, vor allem für Sexualstraftäter, die ja fast die Hälfte der zurechnungsfähigen Personen im Maßnahmenvollzug ausmachen.
Ja, und gerade bei Sexualdelikten muss alles für die Prävention gemacht werden, was möglich ist.
Es müsste generell und flächendeckend in Österreich das Behandlungsangebot ausgebaut werden. Es müsste möglich sein, ambulant behandelt zu werden, was bei vielen auch notwendig ist. Und vor allem für die Sexualstraftäter, die im Maßnahmenvollzug auch vorhanden sind, natürlich wäre es notwendig, mehr Präventionsarbeit zu machen. Das heißt, die Programme, die es in Deutschland gibt, dass Menschen, die merken, dass sie eine Veranlagung haben, dass sie zu Sexualstraftaten gegenüber Minderjährigen neigen könnten, schon präventiv behandelt werden, ambulant und anonym. Das Programm gibt es in Österreich generell gar nicht. Ja. Also es müsste in die Prävention investiert werden und es müsste in die Nachsorge investiert werden, weil viele Entlassungen aus dem Maßnahmenvollzug auch nicht möglich sind, weil es keine passende Nachbetreuung gibt.
Also an alternativen Ideen und Reformvorschlägen scheint es ja nicht zu fehlen. Also woran scheitert dann die lang angekündigte Reform?
Ein Schlagwort, das da immer wieder fällt, ist die öffentliche Sicherheit. Und gerade der Diskurs über die öffentliche Sicherheit hat auch oft unmittelbare Auswirkungen auf politische Entscheidungen. Und so war das ja zum Beispiel auch mit dem Mord am Brunnenmarkt, der ausschlaggebend dafür war, dass es zum Stopp der geplanten Reform des Maßnahmenvollzugs gekommen ist.
Gleichzeitig ist das steigende Sicherheitsbedürfnis natürlich etwas, was sich auch schon wesentlich länger beobachten lässt. Das hat auch Elisabeth Lenzinger gesagt, die als Psychiaterin ja schon sehr lange mit dem Diskurs vertraut ist.
Das ist schon so eine generelle Tendenz, ja, für maximale Sicherheit. Aber ja, dass das eine Illusion ist, das sagt ja auch keiner. Also, dass man kann nicht in jeden Menschen hineinschauen und wissen, ob der morgen jetzt irgendwie ein Selbstmordattentat begeht oder ich weiß nicht, ist ja absurd. Ja? Aber dann wird da noch ein Gutachten eingeholt, dann muss noch ein Test gemacht werden und so weiter. Ja? Aber es gibt nicht mehr so das Gefühl, naja, wir müssen halt gut möglich dafür sorgen, dass die Gesellschaft irgendwie so wenig zerrissen ist, dass es wenig Anlass gibt, sich in die Luft zu sprengen.
Da haben wir ja einiges über den Maßnahmenvollzug gehört. Eines möchte ich aber schon noch zum angesprochenen Sicherheitsdiskurs und den Entlassungen aus dem Maßnahmenvollzug sagen. Es wird für die Entscheidung über eine Entlassung ja immer das Restrisiko bestimmt, was unter anderem zu den langen Anhaltungen führt. Aber ein bestimmtes Risiko bleibt immer. Ohne Risiko gibt es keine Entlassung. Und da müssen wir als Gesellschaft uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen.
Ja genau, klar ist auf jeden Fall, dass noch viel beim Maßnahmenvollzug getan werden muss. Und dass es trotzdem immer eine schwierige Frage bleiben wird, wie man mit Personen umgeht, die eine potenzielle Gefahr darstellen können.
You're our access. I'm not a mind.
hörten MCC, I Won't Let the World Become a Prison, von Signal to Noise. Davor hörten wir einen leicht gekürzten Retweet zum Thema Maßnahmenvollzug von Radio Stimme RedakteurInnen Philipp Sperner und Julia Schönherr. Der Beitrag wurde 2017 erst ausgestrahlt. Das war's auch schon wieder von Radio Stimme für heute. Es empfehlen sich Melanie Konrad am Mikrofon und Julia Schönherr für die Technik. Weitere Informationen zu dieser und allen anderen Sendungen von Radio Stimme findet ihr auf www.radiostimme.at. Liebe Grüße und bis auf bald bei Radio Stimme, dem politischen Magazin für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Ciao, ciao!